Geschätztes Publikum, liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um eure Fragen zu beantworten. Mailback heißt das Format, ich bin angetreten, der liebe Onkel Sebastian, dazu gibt's auch noch den netten Onkel André.
Ah, die netten Onkels sind da.
Und wie immer in Mailback lesen wir die Fragen vor, die ihr uns im Forum im entsprechenden Mailback-Thread gestellt habt. Und wie immer gilt, wenn ihr diese Folge hört, ist längst ein neuer Fragen-Thread eröffnet, wo ihr unter forum.gamespodcast.de die Fragen stellen könnt, die vielleicht sogar dann hier in dieser Sendung landen und die wir zum Anlass nehmen, über Gott und die Welt und das alles möglichst irgendwie mit Spielebezug zu sprechen.
Ja, ich möchte übrigens so Protokoll geben, dass es ein vorzüglicher Mailback-Thread gewesen ist.
Oh ja.
Also es waren jetzt nicht ends viele Seiten, aber ich musste tatsächlich überlegen, was ich denn jetzt hier auswählen soll. Ich fand, da waren sehr viele interessante Fragen dabei.
Genau, und dann legen wir doch gleich los mit dir, André, und einer Frage, die du dir rausgesucht hast. HolyMo4237 hat dich gefragt. Gleich zwei Dinge. Erstens, was genau heißt eigentlich das Medium voranbringen? Welche Spiele der letzten Dekaden haben das tatsächlich getan?
Ja, ich habe mir gedacht, das ist eine Frage, die man hoffentlich auch einigermaßen schnell beantworten kann, zumindest so aus meiner Perspektive, weil das Medium voranbringen, würde ich halt sagen, ist halt immer dann, wenn es etwas Neues tut und dieses Neue dann auch tatsächlich funktioniert, also in irgendeiner Form gefällig ist, einen Mehrwert bringt. Und das jüngste Beispiel liegt nicht lang zurück. Wir haben drüber lang und breit gesprochen in Death Stranding. Hat sich ein Entwickler hingesetzt und hat sich gesagt, was ist denn, wenn ich hier die Fortbewegung zu einem Kernbestandteil des Gameplays mache und wie kann ich vielleicht die Herausforderung, eine Spielfigur durch eine offene Spielwelt zu manövrieren, irgendwie neu interpretieren oder zumindest ergänzen? Und das ist ihnen gut gelungen. Und das ist etwas, das das Medium dann voranbringt. Und das ist natürlich etwas, das auf so einer, ne, das ist jetzt nicht ein Kippschalter mit 0 und 1, sondern es ist eine Skala und es gibt kleine Schrittchen und es gibt große Schrittchen. Das war jetzt vielleicht jetzt nicht der allergrößte Schritt. Ne? Also so ein Spiel wie, das ist immer schwierig dann, wenn man sowas dann genau festmachen soll, weil die Unterscheidung ist häufig immer zwischen, welcher Titel hat es popularisiert und welcher hat es erfunden. Aber jetzt mal wahrscheinlich eher die popularisiert Ecke, sowas wie Half-Life, ne, mit der quasi spielbaren Intro-Sequenz, würde glauben wollen, dass es sowas oder sowas ähnliches auch schon vor Half-Life schon gab, aber zumindest wäre das, weiß ich nicht genau, aber sowas wäre natürlich dann ein eher großer Schritt, weil er sehr große Wellen sozusagen geschlagen hat.
Ich sehe auch das Medium voranbringen eher so als iterativen Prozess, also etwas, was allmählich geschieht und in vielen, vielen, vielen Spielen, gerade Sachen wie zum Beispiel das Gewehr anlegen in Ego-Shootern. Ich glaube, das hat die Call of Duty-Reihe erfunden und auch wenn das echt jetzt für Außenstehende nicht so wirkt, das hat das Medium ein Stück weit bequemer gemacht und gefälliger und beliebter. Apex Legends hat das Medium vorangebracht, meiner Meinung nach, nicht weil es das 12. Battle Royale-Spiel war, sondern weil es sehr viele kommunikations- und benutzerfreundlich Features. Der Stange kann heute wieder nicht gut reden, aber es hatte in Sachen Kommunikation zwischen den Spielern, in Sachen Interface sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man intuitiv miteinander kommunizieren kann, ohne jetzt Voice Chat zu benutzen, was viele Leute instinktiv nicht wollen, was ich Best Practice fand und höchst beeindruckend und schön durchdacht und sowas, finde ich, bringt auch das Medium voran. Oder sowas wie Pokémon Go. Das war wirklich ein Fall, wo man auch tatsächlich in der Welt gemerkt hat, dass ein Spiel hier gerade Wirkmacht hat, wo die Jugendgruppen durch den Park zogen in der Abendsonne und ich habe mir gedacht, holy shit, was ist denn hier los?
Ja, genau. Und ich glaube, ich vermute, die Frage kommt daher, dass das halt einfach mal ein Setzlein ist, das vielleicht hier und da als Qualitätsmerkmal im Podcast gefallen ist. Und ich würde glauben, die größere Schärfe entsteht vor allem eben, wenn man auch das Gegenteil betrachtet, weil ich glaube, was dann passiert und was wir häufig meinen, ist eben eine Abgrenzung zu Spielen, die ganz extrem derivativ sind, bei denen man überall das Gefühl hat, dass sie bis ins kleinste Glied eben gar nichts neu machen. Ja, also keine Ahnung, meistens ist dann vielleicht das Setting noch zumindest nicht überrepräsentiert. Also wenn jetzt ein Assassin's Creed Odyssey, wird man jetzt halt sagen können, so ja, es gibt wahrscheinlich noch nicht so viele Action-Adventures im antiken Griechenland oder sowas. Aber in der ganzen Ausgestaltung und sonst irgendwas, da wird man halt, glaube ich, hinterher zu dem Schluss kommen, da ist sehr wenig drin, was nicht schon vorher auch schon irgendwo, wahrscheinlich sogar innerhalb der gleichen Reihe so oder so ähnlich umgesetzt wurde. Und die Frage ist dann natürlich immer nur, ab welchem Schwellenwert ist es überhaupt wert, darüber zu sprechen? Ne? Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt in Call of Duty irgendwo die, keine Ahnung, die Formel, nach der der Stufenaufstieg berechnet wird, ja, völlig neu ist oder sowas. Erstens, fällt es überhaupt jemandem auf? Es kann durchaus sein, dass Spiele ein Medium irgendwo theoretisch voranbringen, aber wenn es keinem auffällt oder sowas, dann ne, hat es auch keine weiteren Auswirkungen. Dann inspiriert das auch vielleicht nicht irgendwelche nachfolgenden Entwicklergenerationen dazu, das irgendwie nachzuahmen, zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und zum Zweiten, in der Besprechung kommt es dann einfach nicht vor, weil es uns nicht aufgefallen wäre.
Das Medium voranbringen, dieser kleine Satz, der wirkt auch immer so ein bisschen so gezielt auf die Wahrnehmung von Spielen in der kulturellen Welt und in der Öffentlichkeit so. Das Medium voranbringen, mal wieder so einen Leuchtturm schaffen, mal wieder die Uneingeweihten wissen lassen, dass Spiele was Geiles sind, ja. Mal wieder so einen großen Wurf bringen, der Spiele auch so ein bisschen glaubwürdiger macht und ernstzunehmender. Das finde ich, schwingt bei mir in diesem Satz auch immer mit.
Ja, und es ist sicherlich vor allem immer auch positiv gemeint. Ne? Mhm. Also theoretisch wird es Spiele gegeben haben, ich wüsste jetzt keins, nicht das genaue Spiel zu benennen, aber irgendwer wird irgendwo den Mechanismus für Free-to-Play oder für Lootboxen zum Beispiel jetzt im Besonderen entwickelt haben. Das ist aber vielleicht dann eben, weil die Entwicklung zumindest aus unserer Perspektive in die falsche Richtung geht, jetzt nicht einer der Pioniere, die man hervorheben würde, als der hat das Medium vorangebracht, obwohl man das könnte. Also es gibt bestimmt auch eine gute Möglichkeit zu verargumentieren, warum sowas dann zum Beispiel das Medium viel erheblicher vorangebracht hat. Ne? Also auch zum Beispiel jetzt, was Zugänglichkeit angeht, weil dann, wenn die Spiele eben kostenlos erstmal im Grundsatz gespielt werden können oder sowas, dann ist das ja zum Beispiel für Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen eventuell überhaupt erst der richtige Eintritt in einen größeren Spielemarkt gewesen. Das heißt also, das sind so ne, Perspektiven, die dann aufgrund des Missfalls gegenüber diesem Geschäftsmodell und seinen Auswirkungen auf Spielmechanik oder Spiele, wie ich sie gewohnt bin oder wie ich sie mag, dann häufig auch natürlich unter den Tisch fallen.
Nun, die zweite Frage willst du dir auch noch beantworten von Holy Mo?
Mach erstmal mit einer von deinen weiter.
Alles klar, ich markiere mir hier noch fix, was schon besprochen wurde. Ich habe mir zum Beispiel rausgesucht von Michi123 eine Frage konkret an mich, an Sebastian. Michi schreibt, du bist ja Fischer, wie du auch immer wieder mal erwähnt hast und in den 10-Dollar-Podcasts besprochen. Gefallen dir Fischerspiele, die es in aktuellen Stores der Konsolen zu kaufen gibt? Zum Beispiel Fishing Planet, The Fisherman, Fishing Sim. Spielst du solche Spiele oder funktioniert Fischen für dich als Spiel nicht? Oder ist eine Umsetzung von Fischen in einem fischerfremden Spiel für dich gut gelungen? Okay, diese Angelspiele, die habe ich auch schon mal probiert. Ich weiß nicht mehr welches. Es gibt so ein Free-to-Play-Angelspiel, das aktuell auch auf dem PC ganz beliebt ist. Ich glaube, das ist eins von den genannten, aber ich habe es längst deinstalliert und das ist absolut nichts für mich. Und ich bin der Meinung, Angeln kann man nicht gut in so einem Spiel widerspiegeln, denn der große Reiz am Angeln ist A, das sind die vielen unbekannten Faktoren. Das ist praktisch die Lootbox der echten Hobbys. Man sitzt irgendwo am Wasser oder auf dem Wasser und nähert sich irgendwie an dem, was da unter der Wasseroberfläche passiert. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob da Fische sind, man weiß nicht, welche Fische da sind. Man weiß nicht, was sie fressen wollen. Man weiß gar nicht, ob sie überhaupt gerade fressen. Der Angler lebt mit unglaublich vielen Zweifeln. Und er wird deswegen auch wunderlich kauzig. Das ist ganz hervorragend. Und er sammelt Erkenntnisse und versucht mit Luftdruck und Mondphase sich irgendwie anzunähern und Regeln festzustellen. Und alle werden sie verrückt. Und das ist unglaublich wirkmächtig, dieser Schleier der Wasseroberfläche, der alles verbirgt, was da unten vor sich geht. Und der Reiz am Angeln, finde ich, ist es, sich daran zu tasten, verschiedene Köder auszuprobieren, verschiedene Köderführungen auszuprobieren, verschiedene Uhrzeiten, bis es dann irgendwann mal einen Einschlag gibt und einen Fisch beißt. Und das ist aufregend und das ist, weil man noch nicht weiß, was dran ist. Und das fühlt man in der rechten Hand, das fühlt man daran, wie die Rute sich bewegt, wie sie gebogen wird. Daran stellt man fest, ob das ein großer oder ein kleiner Fisch ist. Am Kopfschütteln kann man zum Teil schon erahnen, oh, das könnte ein Barsch sein, heftiges Kopfschütteln, solche Geschichten. Das kann ein Videospiel nicht transportieren. in einem Videospiel wird das runtergebrochen auf Gameplay, auf simple Regeln, auf Excel-Tabellen, auf in dem Gewässer gibt's diese drei Fischarten und dann fängt man diese drei Fischarten. Viel zu einfach, weil das Spiel will dich ja auch nicht langweilen. Aber zum Angeln gehört das dazu, dass man auch mal einen Tag lang nichts fängt. Und diese ganze Dimension, die kann das Spiel nicht wiedergeben. Und deswegen empfinde ich diese Sorte Spiel als unglaublich monoton und völlig umständlich. Natürlich mit Features vollgeballert, aber keins von diesen Features macht mir Spaß. Die sind vollgestopft mit Angeln, mit verschiedenen Ködertypen, mit verschiedenen Fischarten. Aber das ist alles Bullshit, weil sie den Spirit von Angeln nicht wiedergeben können. Deswegen, nein. Diese spezifischen, speziellen Angelspiele mag ich nicht. Ich habe früher diese Dinger, die Sega hatte, wo man den Köder unter Wasser beobachten kann. Was unrealistisch ist, weil man praktisch eine gottgleiche Fähigkeit hat, zu sehen, was unter dem Wasser ist. Schon besser. Ja? Das ist eine Art pornografische Annäherung an den Traum eines Anglers, ja, zu wissen, was abgeht. Und wenn man da, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das, Sega Bass Pro oder so ähnlich, da den Bass, diesen amerikanischen Barschen zuzuschauen, ob sie dem Köder jetzt folgen, ob du das alles richtig machst, das war cool. Und auch ein Angel-Minispiel geht klar, als kleine, stumpfe, grindige Abwechslung in einem Grind oder Gameplay-Loop eines anderen Spiels, das geht klar. Aber reine Angelspiele können mich, die können mich am Barsch lecken.
Ja, da. Was ich, gibt es eigentlich ein Angelspiel, das den sozialen Aspekt abbildet? Weil du gehst ja, glaube ich, auch nicht alleine angeln und ich stelle mir vor, ein Teil ist halt auch einfach, wenn man eben in einer Gruppe zu zweit oder mit mehreren unterwegs ist, Bier trinken, Klappstühle aufstellen, vielleicht ein Lagerfeuer und so. Das ist ja so bestimmt in Teilen zumindest halt auch einfach eine Möglichkeit für erwachsene Männer einfach nochmal campen zu gehen oder so, wie so kleine Jungs im Wald.
Ja, ja, es ist ein wunderbares Zitat aus einer Angelgruppe bei Facebook, man kann wunderbar beim Saufen angeln.
Ja, genau. Aber gibt's ein Angelspiel, das den sozialen Aspekt abbildet, dass man Multiplayer zusammen am Teich hockt?
Ich glaube ja. Die meisten Angelspiele sind aber, die ich kenne, sind aktive Angelspiele, wo man das sozusagen auf dem Boot sitzt und durch die Gegend fährt oder irgendwie auswirft und einholt. Ich glaube, ich habe am ehesten in MMOs ist das Angeln sozial, wenn Leute halt mal Pause machen und die Spielergruppe kurz angeln geht. Bin mir aber auch sicher, dass es irgendwelche Angel-MMOs gibt. Also ich habe ja auch damals dieses Fishing World, glaube ich, hieß es, was ich gespielt habe, war ja auch als MMO gedacht. Dass man sich dann eben auch irgendeine Instanz teilt, den See, den Flussabschnitt mit anderen Spielern, die da auch rumstehen. Aber inwiefern da jetzt die Stimmung aufkommt, des gemeinsamen Angels, dass man vielleicht diese Simulation nutzt, ähnlich wie vielleicht VR-Chats und sowas oder solche Sport-Lobbys, die auch ganz beliebt sind mit so Bar, Billard und Dart und so weiter, einfach um da so ein bisschen rumzuhängen mit Leuten. Möglich. Aber dann gibt's auch andere Möglichkeiten. Also habe ich mehr Spaß in einer Ego-Shooter-Lobby, zum Beispiel bei einer Runde Overwatch mit Leuten. Da kann man genauso blöd rumlabern und seinen Feierabend irgendwie ausklingen lassen. Also als bei einem Angelspiel.
Das wäre wahrscheinlich eine brillante Idee. Stell mir vor, jemand würde für so eine Multiplayer-Lobby so eine Art Minispiel eben zum Beispiel Angeln programmieren, wo die Leute dann halt einfach am Teich hocken können, wenn sie wollen.
Es gibt ja schon so ein paar Gamifizierungen von so Lobbys. Ich weiß nicht, bei Destiny im sozialen Bereich kann man irgendwie Fußball spielen oder zumindest liegt da dieser Ball rum, der eine erstaunliche Wirkung hat, ja. Die Leute können mit diesem Ball rumkicken, das ist super. Und im Winter konnten sie, glaube ich, zu so einem Weihnachtsevent auch mal Schneebälle werfen. Das hat schon was. So eine kleine dumme Beschäftigung, während man auf das eigentliche Spiel wartet, ist nicht blöd. Jetzt ist Angel-Minispiel, kenne ich es noch nicht. Und ich wollte noch sagen, Red Dead Redemption hat mich da sehr beeindruckt. Ich war überrascht davon, wie realistisch das Spiel war, sowohl von den Mechanismen des Angelns, wie man da geangelt hat, als auch von der Tatsache, dass da die Fische nicht einfach so an den Haken gespawnt wurden, wie ich das Gefühl habe bei anderen Angelspielen, sondern dass sie auch wirklich da sein mussten, also unter der Wasseroberfläche vorhanden und mussten deinen Köder sehen und dann auch noch irgendwie Lust drauf haben und hinschwimmen. Das fand ich echt krass gemacht. Die haben sich bei dem Angel-Minispiel mehr Mühe gegeben, als ich es für möglich hielt. Daumen hoch an Rockstar Games. Da kommen wir glaube ich, nochmal dazu, in einer anderen Frage.
Wollte gerade sagen, das ist doch eine hervorragende Überleitung.
Ja, dann gehen wir doch mal hier an die Frage von Reik 111. der hat gefragt und André, du willst das beantworten. Macht Rockstar im Vergleich zu anderen Entwicklerfirmen am meisten richtig? Ich habe das Gefühl, woran liegt das?
Ja, ich fand das interessant, drüber nachzudenken, ob dieser Superlativ korrekt ist. Also Rockstar macht sicherlich im Vergleich zu den anderen Entwicklungsstudios mit am meisten richtig. einfach, aber auch natürlich nur aufgrund von außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, ja.
Ich würde die Aussage korrekt bezeichnen. Korrekt lautet es, Rockstar macht im Vergleich zu anderen Entwicklerfirmen am meisten.
Punkt. Ja, also das Ding ist natürlich, dass für eine differenzierte Betrachtung, glaube ich, ist es natürlich wichtig zu sagen, Rockstar macht im Grunde genommen das gleiche Spiel immer wieder aufs Neue. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Titeln sind nicht so dermaßen gigantisch, dass man das Gefühl hätte oder so, dass die riesige Innovationssprünge machen, sondern sie fügen halt einfach nur Unmengen hinzu. Sie machen ihre Open-World-Spiele immer detaillierter und sie fügen auch immer mehr an Inhalt hinzu. Das erlaubt ihnen natürlich dann allerdings, diese Formel, die sie immer wieder iterieren, immer weiter zu perfektionieren und das auch noch mit enorm langen Entwicklungszyklen. Das heißt, sie können im Vergleich zu anderen Studios luxuriös lange an einem neuen GTA oder auch an einem neuen Red Dead Redemption rumschrauben. Sobald Rockstar aus diesem Kosmos ausbricht und dann ein Spiel macht wie Manhunt, wie Bully oder ähnliches oder auch Rockstar Tischtennis, dann sieht man zwar immer noch, dass sie durchaus einen sehr hohen Grad an Polish und ähnlichem erreichen, aber da sind sie dann auf einmal nicht so in Anführungsstrichen perfekt mehr. Und ich glaube, wenn man diesen Kontext mit einbezieht, dann stellt man auch wiederum schnell fest, dass es vielleicht unfair ist, diese Feststellung zu treffen, auch wenn sie irgendwo korrekt ist. Aber es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, weil wenn dieses Ubisoft-Studio-Konglomerat innerhalb von 3 Jahren ein neues Assassin's Creed rauspumpt, dann ist die Frage, wie ist die größere Leistung, ne? Ist es dann auf Seiten von Rockstar oder auf Seiten von Ubisoft jetzt nur mal als Beispiel? Das ist ja so ein bisschen auch impliziert, dass das jetzt in irgendeiner Form eine besondere Leistung ist. Und das wird halt einfach, glaube ich, sehr schwierig. Aber sie machen natürlich sehr viel richtig, ne? Aber sie erlauben auch nicht wahnsinnig viel Spielraum für Fehler.
Ja, sie machen auch vor allen Dingen Dinge anders als die Konkurrenz, als die Open-World-Konkurrenz. Dieser Detailfetisch, der ist schon relativ einzigartig für Rockstar, dass wirklich überall noch Systeme und kleine Details drin sind und auch das kannst du machen. Das ist so ein Rockstar-Spielgefühl. Ah, das geht auch. Guck mal, hier kannst du noch. Und das ist eine Tiefe, die dir sonst kaum ein anderes Videospiel bietet, erst recht nicht im Open-World-Bereich. Und das ist etwas, was als, auch wenn es dir vielleicht als Spieler gar nicht so viel nützt im Sinne von Spielspaß, im Sinne von Spielfortschritt, es fühlt sich wertig an. Ich hatte da so bei Red Dead Redemption 2 war es mir fast ein bisschen zu viel, was man da alles machen konnte, im Sinne von wie mühsam, ja, das ist dann für mich gleichzeitig mühsam geworden, wie kompliziert es ist, zum Beispiel ein Wildtier zu jagen, zu häuten, zurückzubringen und wie viele Arbeitsschritte damit drin waren. Gleichzeitig fühlt es sich irgendwie geil an, sozusagen. Oh, daran haben die Entwickler auch gedacht. Ach, guck mal, auch das wird abgebildet und das finde ich ist ein sehr mächtiges Gefühl und das versteht Rockstar sehr gut auszulösen bei den Spielern und das gehört zu deren 11 Herbs and Spices, zu ihrer Geheimrezeptur, die sie in jedes Spiel reinstecken und dazu eben auch noch ein hoher Grad an Polish, den Ubisoft zum Beispiel, glaube ich, noch nie erreicht hat mit dem Open-World-Spiel. Die waren für mich immer gerade bei Release ein bisschen mehr verbuggt und ein bisschen schlampiger arrangiert, als es bei den Rockstar-Spielen der Fall war. Und dazu noch diese unfassbare Menge an Handarbeit, die in so ein Spiel geflossen ist, ist schon relativ einzigartig.
Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben jetzt dieses richtig interpretiert als, ich vermute, dass es auch aus dem Grund so als Frage gestellt wurde, im Sinne von einer Art, erstens, kommerziellen Erfolg und Reputation. Und da muss man natürlich auch sagen, Rockstar hat halt einmal das große Los gezogen sozusagen mit GTA 3. Insbesondere so ein technischer Meilenstein, also ne, mit dem, was sie da erreicht haben, um halt so einen 3D-Welt zu simulieren. Und dann haben sie sich daran festgebissen und das haben viele gemacht. Aber sie haben noch zusätzlich dann diesen Bethesda-Schritt gemacht, die den Release-Zeitraum sehr weit auseinander zu fächern. Also zwischen zwei GTAs liegt eine sehr große Zeitspanne, genauso wie zwischen zwei Elder Scrolls eine vergleichsweise große Zeitspanne liegt. Das macht diese Spiele rar, und wenn sie dann rauskommen, obwohl sie eigentlich vergleichsweise auch relativ derivativ sind, also ich glaube, wenn man die Veränderungen in Assassin's Creed über den Zeitraum vergleichen würde, in dem eben auch zwei Rockstar-Spiele erschienen sind, dann weiß ich nicht, wie viel stärker sich dann ein GTA vom anderen unterscheidet versus zum Beispiel Assassin's Creed. Jetzt gerade zum Beispiel, nachdem sie jetzt hier da ihr Kerngameplay in Assassin's Creed ja nochmal erheblich umgestellt haben mit Origins zum Beispiel, wäre das wahrscheinlich eine viel größere Veränderung, als sie ein GTA je vollzogen hat. Und dann ist die Frage halt, also was meint man mit diesem richtig, ne? Und mit diesem, welchen Stellenwert hat dieser Name Rockstar und welchen Stellenwert haben die Marken, um die es hier wahrscheinlich geht, also sowas wie GTA und Red Dead Redemption oder sowas, dann haben sie sicherlich das richtiger gemacht, weil die einzelnen Titel wohlgemerkt haben einen erheblich größeren kommerziellen Erfolg und der Leumund, den Rockstar genießt, ist sicherlich deutlich höher als der von Ubisoft, aber wenn wir jetzt richtig anders deuten wollen würden und schauen zum Beispiel eben jetzt wieder auf sowas, was ist denn die innovative Kraft hinter sowas, ne? Wie stark verändert sich so ein Ding von Teil zu Teil und so, also Assassin's Creed mit seinen wechselnden Epochen, die es behandelt versus die wechselnden Stadtszenarien in so einem GTA. Also man kann durchaus da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Rockstar zum Beispiel, also die Kampfsysteme, dieses Aufschalten-Abknallen-System, ehrlich gesagt, das halte ich nicht für ein besonders starkes, besonders hervorragendes Gameplay, als Core-Loop sogar. Und daran halten sie seit Ewigkeiten fest, weil ich würde glauben, dass es halt sehr konsolen- und casual-tauglich. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, mein Gott, das ist ja so vorzüglich oder sowas. Und je nachdem, wie gesagt, aus welchem Blickwinkel man drauf schaut, würde man dann vielleicht aus so einer Linse durchaus sagen, nee, Rockstar sind garantiert nicht diejenigen, die irgendwas am meisten richtig machen.
Ja, sie machen es halt relativ einzigartig. Sie haben kein Geheimrezept oder sowas oder so, kein Geheimnis, ja,
doch,
keine
Geld.
Superwaffe.
Geld ist ihre Geheimwaffe.
Ja, schon, sie haben halt die Möglichkeit, sehr viel mehr Zeit auf ein Spiel zu und mehr Mühe auf ein Spiel zu stecken. Und dafür haben sie auch das Risiko, weniger Spiele zu veröffentlichen, pro Jahr oder pro Dekade. Es ist wie in einem Strategiespiel, sich einigeln und ganz langsam und mühsam die Basis aufbauen und weniger Schlachten schlagen und dafür größere, ich weiß es nicht. Es erscheint mir als dieselbe Arbeitsweise, bloß zeitlich anders ausgedehnt und anders priorisiert. Sie backen vielleicht auch größere Brote statt lauter kleine Brötchen. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert ja für sie. Und ich habe das Gefühl, für kaum einen anderen Hersteller kann es überhaupt ähnlich funktionieren. Man stelle sich vor, Ubisoft würde sich auf wirklich ein Open-World-Spiel alle 3 Jahre verpflichten und dafür ein richtig gutes. Das würde Ubisoft ruinieren.
Nee, es ist halt so, ne, setzen halt dann immer sehr viel auf diese GTA-Karte. Und das können sie sich halt jetzt erlauben, weil sie halt diesen Status haben. Deswegen kann sich das ja auch zum Beispiel in Bethesda mit seinem Elder Scrolls erlauben. Und umgekehrt, würde ein GTA jemals richtig floppen, dann wäre das, glaube ich, schon wahrscheinlich unbedingt sofort fatal für Take-Two. Es wäre ein brutaler Schlag.
Das stimmt. Oh mein Gott. Das werden sie nicht zulassen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es steht ja jetzt irgendwie ein neues GTA im Raum. Gerüchte halber gab es auch irgendwie mal so, vielleicht ein Bully 2, aber daran glaube ich nicht. Aber bis wir davon mehr erfahren und bis es irgendwann rauskommen wird, werden sicher noch Jahre vergehen. Bin gespannt, ob wir im Rahmen der Konsolenankündigung jetzt im Laufe des Jahres vielleicht schon einen ersten Teaser bekommen. Aber Rockstar ist ja traditionell eh so ein Sonderling, auch wenn es um Ankündigungen geht. Die nehmen nicht irgendwie an Spielemessen teil. Die lassen sich nur ungern vor den Karren von Konsolenherstellern spannen. Und Rockstar ist so ein bisschen wie Valve, die sagen was, wenn sie selbst dazu bereit sind. Und das kann irgendwann der Fall sein. Ah, da bin ich sehr gespannt.
Ja.
Kommen wir mal zu einer Frage, die mir gestellt wurde, oder besser gesagt, eine, die ich mir rausgesucht habe. Die gute Wodu fragt, wie soll man eurer Meinung nach Gewalt in VR-Spielen umsetzen? Sollte man zum Beispiel menschliche Models verbieten oder nur die Texturen oder die Blutspritzer? Was ist zu viel? Was stumpft Menschen zu hart ab? ab wann lebt man einen Amoklauf? Und sollten wir Spiele, in denen man echt abstumpft, verbieten? In Boneworks beispielsweise kann man Leuten mit dem Hammer über den Schädel ziehen. Dafür haben die Models aber Texturen von Crash-Test-Dummies. Das ist eine interessante Frage mit der Gewalt in VR-Spielen. Und ich bin der Meinung, da werden wir uns jetzt rantasten als Spieleöffentlichkeit und als Gemeinschaft von Spieleschaffenden. Das klingt so bescheuert, da wird es Selbstreinigungskräfte des Marktes geben. Aber ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen erstmal uns allesamt reinfühlen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt schon irgendwelche Aufsichtsbehörden wie die USK festlegen sollten. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon hinter den Kulissen im Gaming-Bereich sowas wie ein Code of Conduct gefasst wird, so eine praktisch eine Selbstverpflichtung, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Ich bin der Meinung, da wird sich die Spieleindustrie wie in den normalen 2D- und 3D-Spielen auch ganz spielerisch rantasten und wir werden es schon deutlich merken, wenn Grenzen überschritten werden. Die Tatsache ist aber tatsächlich, dass die Potenzial von Gewaltdarstellung in Virtual Reality, das ist ein viel, viel größeres. Das wirkt alles echter, es wirkt direkter, es ist näher an dir dran. Du bist in dieser Spielwelt drin, du kannst da nicht einfach mal vom Monitor wegschauen. Da denke ich auch an sowas wie psychologische Gewalt, da denke ich an Horrorspiele, da denke ich auch an den Umgang von Spielern miteinander in Macht- und Ohnmachtssituationen. Weiß ich nicht, so Sachen wie sie in DayZ, in der Blütephase dieses Spiels stattfanden, mit so Entführungen von Spielern oder anderen schon grenzwertigen Rollenspielen, wie das in VR rüberkommt, wie man das moderiert, wie man das begrenzt, beschränkt, ob man da vielleicht auch irgendwelche Sperren einbauen sollte oder Hilfsmittel. Das ist für mich ein unglaublich spannendes Thema und ich habe hier leider keine Antwort darauf, aber ich finde, die Frage ist eine sehr gute.
Ich finde, die Frage ist, glaube ich, falsch rumgestellt. Also, da schwingt schon wieder, wie üblich, so ein bisschen dieses Gefühl mit, eine neue Technologie. Ja, ist das die Computertechnologie, die die Menschen zu Monstern macht?
Ja, das stimmt. In der Frage steht schon drin, dass uns das alles abstumpfen wird.
Ja, ne, mit dem Amoklauf und so. Und ich glaube, die Befürchtung, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach, ist eigentlich die umgekehrte, nämlich wie intensiv kann VR-Gewalt wirken und was ist dann noch zumutbar? Was ich mir viel eher vorstellen kann, ist, dass das Erlebnis in VR, die Immersion in VR, insbesondere wenn die Technologie noch unvertraut ist, so intensiv ist, dass langsam die Gefahr besteht, dass Menschen traumatisiert werden durch die Erfahrungen, denen sie da ausgesetzt sind. Und das ist, glaube ich, was nicht die Abstumpfung, sondern im Gegenteil, dass so ein VR-Spiel, wenn es einen Grad von Realismus erreicht und eine Gewaltdarstellung oder irgendeine andere Art von Inhalt hat, die einfach denjenigen, der das dann sich anschaut, total überfordert, dass das Spuren hinterlässt. Wir haben ja jetzt schon eine gewisse Einigkeit, dass wir zum Beispiel Kinder nicht zu intensiven Erfahrungen aussetzen wollen in einem zu jungen Lebensalter, weil man da tatsächlich eine Einigkeit hat, dass das in irgendeiner Form dann von dem Kind hinterher nicht verarbeitet werden kann und dass das dann halt irgendwelche Spuren hinterlässt, sei es, dass dann Ängste zurückbleiben oder ähnliches. Und das jetzt ist VR noch nicht wahnsinnig weit verbreitet, es hat einen sehr hohen Einstiegspreis, man kann davon ausgehen, dass nicht wahnsinnig viele Kinder Zugang zu VR haben, das ganze Setup von diesen Systemen ist auch noch ein bisschen umständlich und teilweise kompliziert, sodass die dann vielleicht sogar auch elterliche Hilfe benötigen würden, um das überhaupt zu nutzen. Wenn die Technologie aber irgendwann mal in massenhaft verbreitet wäre und der Zugang sehr viel einfacher ist, dann haben wir ja das gleiche Problem wie jetzt mit den Computerspielen, dass eben auch vielleicht der Zugang von Kindern zu VR nicht mehr so einfach kontrollierbar ist. Und dann auch mit Blick auf Jugendschutz, da würde ich sagen, intensiviert sich dann auch diese Problematik nochmal erheblich, dass du halt wirklich ein Kind davor schützen musst, Schaden zu nehmen, wenn es an ein VR-Spiel gerät, das es halt einfach komplett sozusagen die Schaltkreise überlastet. Ja. Das halte ich für die viel dringendere Fragestellung, während das mit der Abstumpfung, da würde ich erwarten zumindest, dass es in VR sich genauso verhält wie auch beim Computer und so. Wir stumpfen ab, aber wir stumpfen ab gegenüber dem konkreten Medium. Nur weil ich bei Gewaltdarstellungen im Film nicht mehr groß mit der Wimper zucke, ist für mich reale Gewalt kein Deut weniger schockierend geworden. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich im Alter zunehmend intensiver abgestoßen bin von irgendeiner Darstellung von realer Gewalt, wenn ich sie im Fernsehen sehe oder wenn ich blöd bei YouTube oder so drüber stolpere. Und da die Zeit, in der ich gewalttätigen Medien, also Film und Videospiel, ausgesetzt gewesen bin, hat sich ja seitdem nur erhöht. Ja, ich habe ja noch viel mehr gewalttätige Computerspiele gespielt, viel mehr gewalttätige Filme gesehen als noch vor 10 Jahren oder ähnlichem. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich reagiere eher sensibler auf irgendwelche, keine Ahnung, Bilder aus Kriegen oder ähnlichem. Also von daher, also ich habe keine große Angst vor diesem Mythos, dass die virtuelle Gewalt tatsächlich zu einer Abstumpfung führt, die in das reale Leben übertragbar wäre. Außer natürlich, Menschen, die in irgendeiner Form schon unter einer geistigen Störung leiden oder sowas, dass da Effekte auftreten können, die einfach nicht normal sind. Sowas, das ist immer möglich. Aber ich rede ja jetzt vom standard normalen Fall.
Bin ich sehr gespannt, auch in welcher Form da in Zukunft das Ganze ja behandelt wird, eingeschränkt, vielleicht auch kommuniziert. Es gibt ja hinten auf den Spielepackungen ganz normal diese kleinen Piktogramme, ob das USK ist mit der Alterseinstufung oder die PEGI mit ihren kleinen Symbolen für Glücksspiel, für Horror und Grusel. Weiß nicht, ob VR-Spiele nicht eine völlig andere Einstufung von ihrer Intensität her bräuchten. Da geht's ja auch um sowas wie die Spielerbewegung. Wie rasant bewege ich mich durch die Spielwelt? Also wie hoch ist das Kotzpotenzial? Wie gruselig ist das vielleicht? Ja, vielleicht auch Gewaltdarstellung. Ja. Bin sehr gespannt, weil tatsächlich ich da auch eher das Problem sehe, dass wenn dies ein Entwickler übertreibt, dass man da schon echt sehr verletzlich ist als Spieler, weil man eben nicht so ohne weiteres wegschauen kann. Klar kann man sich das Headset vom Kopf reißen oder die Augen zumachen, aber es ist lange nicht so leicht, so eine Erfahrung in VR praktisch zu entkommen als bei einem Spiel. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich habe auch schon wirklich verdammt Gruseliges gespielt. Das war damals so der Erstkontakt mit VR. Ich glaube, The Brookhaven Experience war das. Einfach nur ein dunkler Platz in einer Großstadt. Nachts in der Nähe einer Autobahnbrücke und aus allen Richtungen kommen Zombies gerannt. Und das hat schon gereicht, um wirklich Panik zu erzeugen. Sehr interessant. Wo es für mich auf einem normalen Computerbildschirm eigentlich wahrscheinlich eher monoton ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, sowas wie Five Nights at Freddy's in VR, alter Vater, ich glaube, das ist da ein Herzkasper-Gefahr. Also ganz im Ernst, es ist vielleicht einfach zu viel des Guten. Da bin ich gespannt, wie die Grenzen ausgelotet und inwiefern sie abgesteckt werden in den kommenden Jahren.
Es wird halt, genau, du hast das vorhin ja auch schon mal richtig ganz kurz angerissen. Es wird, glaube ich, aber auch ganz andere Dinge geben, die in irgendeine Art von Beurteilungen oder zumindest Kundeninformationen einfließen müssen, die heute noch gar keine Rolle spielen. Zum Beispiel Klaustrophobie. Also es gibt ja diese VR-Demos, wo du in einem Raum bist und jedes Mal, wenn du dich umdrehst, werden die Wände enger. Sowas. Und das ist selbst für jemanden, der, also ich würde glauben, ich bin einigermaßen unempfindlich, was sowas angeht. Ich habe jetzt nicht, zumindest keine große Angst vor engen Räumen. Aber das ist trotzdem beklemmend, wenn du das dann erlebst in VR. Mhm. Und sowas, ich stelle mir durchaus vor, dass sowas vermerkt wird in Zukunft. Also so ein bisschen wie diese Trigger-Warnings, die heutzutage die Runde machen, wo die aber einen ganz anderen Hintergrund haben. Aber dass irgendwo auf so einer Schachtel dir angekündigt wird, dass es bestimmte Zustände in dem Spiel gibt, die für manche Menschen vielleicht belastend sind oder die eine Erfahrung sind, die sie lieber vermeiden möchten. Und das eben in einem Kontext, der bei den heutigen Spielen, die auf so einem einfach betrachteten Leinwand sozusagen stattfinden, keine Rolle spielen, weil so, ich habe noch nie, glaube ich, wirkliche Klaustrophobie großartig empfunden in einem klassischen Computerspiel. Und in VR war es selbst mit sehr kruden Mitteln sehr einfach möglich. Auch was du gesagt hast, Jumpscares, wie intensiv die sind zum Beispiel. Also da würde ich zumindest erwarten, glaube ich, dass es so wie jetzt bei PEGI, da gibt es ja diese Symbole, die bestimmte Spielinhalte beschreiben, ne? Und dann eher so hier, da ist Gewalt drin und hier ist ein bisschen Sex drin und hier ist irgendwie sonst was drin. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es das bei VR in einer größeren Vielfalt gibt, weil auch erwachsene Kundschaft gerne informiert werden möchte, worauf sie sich da einlassen.
Ja, nee, wirklich, Phobien sind tatsächlich in ihrer Vielfalt etwas, was bei normalen Spielen nicht so wichtig ist. Es gibt tatsächlich Leute, die können keine Spinnen in Spielen ab, selbst in normalen Spielen nicht. Da gibt es auch irgendwie extra Websites. Es gibt die Websites, die vor dem Jumpscare warnen und so weiter, wo auch der Jochen betroffen ist. Aber ansonsten ist die Vielzahl an Phobien, die VR triggern kann, und zwar sehr erfolgreich, so viel größer. Da sind die Angst vor Menschengruppen, die Angst vor Enge, die Höhenangst, so viele Ängste, die VR wirklich vorzüglich bedienen kann. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Spielepackungen der VR-Spiele in Zukunft aussehen werden. Obwohl ich natürlich weiß, dass sie alle digital vertrieben werden. So, dann geht die Fackel mal wieder zurück an dich, lieber André. Und wir besprechen Jada's Frage. J-A-Y-D-A. Jada fragt: Was haltet ihr von aktuellen Videocomputerspiel-Genre-Bezeichnungen? Kann man ein Medium wirklich kulturell ernst nehmen, wenn man mit Begrifflichkeiten wie Metroidvania, Souls-like oder Walking Simulator um sich wirft, die Außenstehenden überhaupt nichts mitteilen? Letztgenanntes macht sich sogar indirekt über diese Art von Spielen lustig. Anstatt etwas seriösere Begriffe wie beispielsweise 2D Exploration Game oder ähnliches zu verwenden.
Ja, also ich habe da eine zweigeteilte Antwort drauf. Also erstens, dass die Begrifflichkeiten nur einem eingeweihten Kreis wirklich tatsächlich intuitiv verständlich sind, ist, glaube ich, kein Hindernis, weil ich zum Beispiel in Richtung Musik schaue und mir denke, ich habe keine Vorstellung davon, was Trash-Metal sein soll. Also ich wüsste nicht, ich kann jetzt nicht ein Musikstück hören und sofort sagen, ja, das ist eindeutig Trash-Metal. Ja, und da gibt's ja jede Menge, so, keine Ahnung, Progressive Rock und sonst irgendwas. Mhm. Und ich würde sagen, zum Beispiel Musikgenre-Unterteilungen sind für Nicht-Eingeweihte mindestens genauso unverständlich. Vielleicht sogar teilweise noch mehr. Deswegen glaube ich, dass das grundsätzlich nicht zwingend etwas ist, was sich tatsächlich verändern muss. Ich würde aber erwarten, dass es sich verändert, einfach mit dem Fortschritt einer auch akademischen Betrachtung von Spielen. Also die Game Studies sind ja immer noch vergleichsweise jung als ein akademisches Feld. Und da bilden sich dann ja nach wie vor auch neue Begrifflichkeiten aus oder Vorschläge, wie zum Beispiel Fachtermini, wie Genrebegriffe tatsächlich lauten sollten. Ja, also bei den Exploration Games, da gibt's dann auch Vorschläge, die noch unterteilen. Ja, sind die jetzt narrative driven, sind die Curiosity, also Neugier getrieben und so weiter und so fort. Das heißt, also ich würde erwarten, dass sich da noch was tut, aber ich glaube nicht, dass sich dort etwas tun muss, weil die nicht so allgemein verständlich sind, wie das vielleicht bei Filmgenres der Fall ist. Und ich würde glauben, für den richtig eingeweihten Cinephilen gibt es zum Beispiel sicherlich auch Genres, die denen ein Begriff sind, wo aber der normale 0815 Casual Kinogänger sagen würde, so nö, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das gibt's auch selbst im Literaturbereich. Also ich bin ja mal mit dem Falco Löffler in diesen Kaninchenbau der Lit-RPGs abgestiegen. Gibt's eine Aber-Warum-Folge bei uns. Und da bin ich dann auch in diesem Mikrokosmos, in dieser kleinen Nische von Büchern, die so geschrieben sind, als würde da jemand Videospiele spielen, in eine Vielzahl von Untergenres. Ob das jetzt Broodmother oder Portal Fiction ist oder eine Cultivation Fantasy, die man da gerade liest, wo auch im Forum wunderbare Expertenmeinungen und Tipps dazu kamen, dass das Ganze auch aus der Progression Fantasy kommt, und dann, da sind wir schon wieder bei den Unterarten von Metal, wo es Fans gibt und eine Vielfalt, dann bilden sich Genrebezeichnungen ganz allein. Und die sagen dann unter Umständen, wie in diesen Fällen, halt auch nur den Fans etwas.
Ja, es sind halt nur Konventionen. Also jetzt auf den Film bezogen, Road Movie oder Grindhouse. Ist das, weißt du, viele Leute wissen inzwischen, was damit verbunden wird. Aber ist das in irgendeiner Form intuitiv verständlich? Nein, das liegt nur daran, dass das Medium einfach eine viel größere Verbreitung und eine viel größere kulturelle Durchdringung hat. Aber ansonsten wüsste man damit auch nichts anzufangen, weil man halt auch denkt, so, geht's da um Straßen in dem Road Movie?
Die Screwball-Komödie, die inzwischen gar nicht mehr so verbreitet ist als Genre. Oder der Buddy-Cop-Film.
Ah, ja, herrlich. Genau. Also da gibt's halt echt eine ganze Menge an Dingen, wo man selber, also ich glaube vielleicht sogar was Simples wie Fantasy-Film. Ja, jeder weiß, dass wir uns darunter was vorzustellen haben wie Herr der Ringe. Aber mal angenommen, jemand würde sich überhaupt nicht mit dem Medium auskennen, dann könnte er ja auch sagen, ist das alles, was irgendwie quasi Fantasie ist, also nicht auf realen Dingen beruht, oder geht's um traumhafte Darstellungen, ja, also ist das ganze surreale Kino gemeint und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt echt nur der Zustand der Literacy, sagt man ja im Englischen, also wie belesen ist man in einem bestimmten Medium. Und das ist bei Filmen halt quer durch die Bevölkerung sehr hoch, weil der Film einfach so ein kultureller Eckpfeiler ist. Und das ist bei Computerspielen vergleichsweise niedrig, weswegen natürlich die Befürchtung berechtigt ist, dass Leute damit überhaupt nichts anfangen können. Aber das ist halt, wie gesagt, überall anders so. Bei Musikgenres zum Beispiel steige ich auch eigentlich sehr, sehr schnell aus. Ich könnte noch nicht mal genau sagen, wo jetzt die Trennlinie verläuft zwischen Pop und Rock. Also, weißt du, da wird es Grenzfälle geben, die Kenner noch klar kategorisieren können und wo ich schon völlig die Hände hebe.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ach, schön. Bin ja mal gespannt, ob das überhaupt so wichtig ist für die Außenwahrnehmung von Spielen. Ich weiß gar nicht, ob jemand, der sich nicht mit Spielen auskennt, der also nicht diesbezüglich belesen ist, überhaupt mitbekommt, ob jetzt hier gerade ein Genre genannt wurde und ob das in irgendeiner Form wichtig ist. Ich glaube, der nimmt einfach nur das Spiel wahr und die anderen sehr viel sichtbareren Eigenschaften des Spiels, worum es geht, wie es heißt, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ja,
und es ist bei sowas wie jetzt zum Beispiel, ist es in irgendeiner Form reputationsschädigend oder sowas, weil der Walking Simulator ja eigentlich sozusagen eher abwertend ist, in zumindest so ein bisschen, wenn man die Genese des Begriffs sich anschaut. Aber selbst da, also beim Kino jetzt wieder Blaxploitation zum Beispiel, ja, existiert ja auch als eine Art Genrebegriff. Könnte man sicherlich auch stark drüber diskutieren, inwiefern das eine besonders rühmliche Genrebezeichnung ist. Oder man könnte jetzt sowieso auch ins Feld führen, dass das mit dem Walking Simulator ja längst auch in der Kritik steht. Also wir haben ja selber zum Beispiel in unserer Folge zu Walking Simulatoren auch schon gesagt, dass das eigentlich was ist, wo man sich überlegen sollte man das vielleicht Narrative Game oder Exploration Game oder sonst irgendwas nennen, irgendwas, das treffender ist und was eben nicht irgendwelche Konnotationen mit sich bringt. Und genauso gibt's ja dann auch wieder, was die Fankultur oder die Enthusiastenkultur an Begrifflichkeiten hervorbringt zum Beispiel, existiert häufig auch abgegrenzt von dem, was entweder in einem akademischen Diskurs wirklich benutzt wird oder was überhaupt im Mainstream ankommt. Also nur weil in Spieleforen von einem Walking Simulator gesprochen wird, heißt das auch nicht zwingend, dass das jetzt tatsächlich das Image des Spiels in irgendeinem weiteren Rahmen bestimmt, weil das vielleicht gar nicht dorthin vordringt.
So gibt's ja zum Beispiel im Mainstream so Begriffe wie Ballerspiel oder Kriegsspiel, wo ich als Gamer jetzt frage, hä? Was genau meinst du? Ego-Shooter? Genau. Oder Third-Person-Shooter? Das ist ein Kriegsspiel, das kann alles sein. Aber so sieht halt der naive Betrachter Videospiele. Ja. Ach schön. Dann legen wir auch diese Frage mal zu den Akten und scrollen wir wieder zu denen, die ich mir rausgesucht habe. Doen Doe. Fragt, bis auf ein Gitgut wurde Sekiro bei euch noch nie besprochen. Ich frage mich, ob ihr damit das Spiel als abgehandelt seht. Das Format von Gitgut recht spezifisch ist, hätte ich mir eine Wertschätzung gewünscht oder zumindest eine Einordnung ins Spieljahr 2019. Aber auch beim Rückblick wurde das kaum erwähnt, hatte einfach niemand Bock, es zu spielen. Oh, hier lassen wir mal einen Blick hinter die Kulissen zu. Das Spiel wurde besprochen. Es gab eine Wertschätzungsaufnahme zu diesem Spiel, die hat uns freundlicherweise Daniel Maczewski ermöglicht. Der hat das Spiel auch auf seinem YouTube-Kanal relativ ausführlich gespielt. Er war da Profi drin, er ist ein Auskenner der Souls-Reihe gewesen. Ich hatte eines schönen Tages mit ihm einen äußerst unterhaltsamen Skype-Talk zu diesem Spiel, wo wir das alles behandelt haben. Ausführlich und enthusiastisch. Und danach war die ersten 10 Minuten von seiner Aufnahme waren nicht in seiner Aufnahme drauf und die letzten nicht. Es gab da offensichtlich irgendeinen Bug, ich weiß nicht welchen, mit seinem Audioaufnahmeprogramm und wir konnten das alles fluchend wegschmeißen. Und danach hat sich's nicht nochmal ergeben. Das ist einer dieser Fälle, wo das Auto in der Kurve von der Strecke gefallen ist, den Berghang hinuntergerollt und dann in einer fabelhaften Explosion in die Luft gegangen ist. Nur, dass diese Explosion nur sehr wenige Leute mitbekommen haben. Wisst ihr Bescheid, also das ist leider ein tragischer Unfall. Es sollte eigentlich die Wertschätzung geben. Das Problem eben in dem Fall, dass es von uns, vom Stammteam niemand gespielt hat, verhindert jetzt natürlich auch die Durchdringung von Sekiro vielleicht in andere Nebensätze und andere Formate. Da sind wir leider unwissend, da sind wir dumm.
Also es war ja dann danach auch, glaube ich, so, dass es erstmal ein bisschen schwierig war für den Daniel dann direkt irgendwo nochmal einen Nachholtermin. Und vor allem, es musste ja erstmal der Fehler identifiziert werden. Das heißt also, man konnte nicht einfach neu aufnehmen, weil dann war die Gefahr sehr groß, dass es einfach nochmal passiert. Dann ist zum Beispiel auch sogar die Folge von Kitko zu Sekiro deswegen erst deutlich später erschienen, weil wir nämlich ursprünglich, ich meine insbesondere Jochen hat gesagt, das sieht blöd aus, wenn wir das die ganze Zeit nicht besprochen haben und dann kommt diese Kitko-Folge und wir warten jetzt, bis wir diese Wertschätzung irgendwie nachholen konnten. Das heißt, wir haben sogar das Gitgut noch geschoben. Und nachdem dann aber sich diese Wertschätzung nicht mehr materialisiert hat, dann haben wir halt gesagt, jetzt machen wir das aber in dem Format wenigstens trotzdem. Ja, und ansonsten ist halt Sekiro so ein großer Klotz. Das würde mich schon interessieren, das zu spielen, aber es ist halt erstens ohnehin schon umfangreich und dann zweitens halt auch noch unvorhersehbar, wie schwer tue ich mich hinterher, damit dieses Spiel tatsächlich irgendwo zu meistern. Und diese Titel sind immer ein bisschen schwierig, insbesondere wenn sie jetzt schon eigentlich keine große aktuelle Relevanz mehr haben. Dann müsste ich schon richtig scharf drauf sein und so richtig scharf bin ich auch nicht drauf. Ich hatte da damals reingespielt und hatte das angefangen. Und fand das schon interessant und fand das auch schon nett. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja geil, das will ich jetzt wirklich dringend weiterspielen. Und das heißt also, der Grund ist, nochmal gespielt haben zu wollen, ist eher, dass eben genau solche Fragen immer wieder kommen und ich immer sonst mitkriege, dass die Leute sagen, das sei so hervorragend und dass das für mich so ein bisschen das Ding ist, ich will das gespielt haben, weil ich nicht irgendeine eklatante Lücke in der Spielebiografie an dieser Stelle haben möchte. Aber das ist halt so ein Ding, das muss dann einfach mal, da muss die Zeit für reif sein. Weil jetzt ist halt so, jetzt ist nicht mehr dringend oder so, jetzt ist egal.
Ja, ach Gott, diese Sorte spiele ich. Ich freue mich dafür, dass es sie gibt, aber ich glaube, ich werde auch nicht mehr die Geduld und den Biss haben, mich an sowas reinzubeißen. Außer, ich glaube, wenn ich mal jemals beruflich nichts mehr mit Spielen mache, habe ich dann vielleicht eher die Muße. Aber das ist einfach Input versus Output, was ich dann rausholen kann, einfach aktuell für mich überhaupt nicht die Sorte spielen. Nun, dann noch eine Frage für dich. Und zwar eine schöne Frage. Eine simple Frage und ich bin gespannt auf deine spontane Antwort. Oscar fragt nämlich, kann einer von euch erklären, was Second Person wäre? Beziehungsweise gibt es überhaupt Second Person Spiele? Dankeschön.
Ich habe das mit reingenommen, weil ich habe es erst gelesen und habe gedacht so, und ich finde, es ist eine wirklich irgendwie perfide Frage, weil ich echt lange drüber nachdenken musste, ob die Antwort einfach lauten muss, nein, gibt es nicht, oder ja, könnte es vielleicht geben. Also, und weil auch so ein bisschen ganz interessant ist, die Überlegung, die dranhängt, nämlich, was ist eigentlich First und Third Person. Ne? Also das Interessante, finde ich, ist erstmal, sich zu vergegenwärtigen, dass die Beschreibungen als Perspektive aus der ersten und der dritten Person ja so ein bisschen einhakt bei der Beschreibung von grammatischen Fällen. Dass man sagt, okay, ne, First Person, erste Person, das ist die Perspektive des Ich. Ich schaue durch die Augen des Charakters, der Spielfigur, die ich steuere, also bin das Ich, also ist das erste Person. Und bei den Third Person Spielen ist es die Perspektive eines Dritten, eines Beobachters. Da sehe ich diese Spielfigur sozusagen. Und das bin ich dann, aber ich bin betrachtet durch die Linse von einem gedachten, imaginären und häufig auch schwebenden und sich viel bewegenden Betrachters. Und was wäre dann die zweite Person? Und das wäre ja dann das Du, wenn wir quasi jetzt bei diesen grammatischen Fällen bleiben. Und ich habe dann mal gegoogelt, ob es sowas gibt, ob es Überlegungen dazu gibt, wie denn eine Second-Person-Perspektive aussehen könnte oder sollte. Und das Einzige, was ich gefunden habe, waren Diskussionen darüber, ob man das beim Film als Beschreibung benutzen kann, wenn die Perspektive eingenommen wird von sozusagen unbeteiligten Beobachtern, wie so eine Ich-Perspektive, die aber nicht Protagonisten sind. Also so als Beispiel, wenn kurz zwischendrin in einem Godzilla-Film gefühlt die Ego-Ansicht eines armen, unbeteiligten Passanten auf der Straße eingenommen wird, der einfach nur zusieht, wie die eigentlichen Protagonisten, also die Monster des Films, jetzt durch die Stadt wüten oder wenn irgendwo der eigentliche Protagonist vorbeiläuft. Es gibt ja Filme, die dann zwischendrin so auf so Handykameras und so greifen. Ja. Das
Peepshow kann ich da sehr empfehlen. Es ist eine britische Sitcom mit Mitchell und Webb, diesem Satiriker-Duo. Die ist fantastisch und die ist ausschließlich in der Second Person gedreht. Das heißt, die Kamera ist stets eine Person. Das ist manchmal auch First Person, weil es auch manchmal Monologe gibt oder Überlegungen sozusagen, Vertonungen dessen, was den Leuten im Kopf vorgeht, aber es ist ausschließlich First und Second Person. Es ist da nie der Fall, dass die Kamera praktisch in die dritte Person rückt und unmateriell irgendwo in der Gegend schwebt. Die Kameraperspektive ist stets ein Mensch, mit dem auch interagiert wird, der angesprochen wird. Es ist fantastisch. Ein sehr seltsamer, ungewöhnlicher Regiekniff, aber einer, der in diesem Rahmen sehr gut funktioniert. Kann ich nur empfehlen.
Ja, genau. Oder man kann sich vorstellen, sowas wie Cloverfield vielleicht zu einem gewissen Grad, ne? Wo halt auch irgendwie jemand, der eigentlich nicht wirklich ein Hauptbestandteil dieser Handlung ist, derjenige ist, der das Ganze aber irgendwie filmt und der dann aber auch teilweise sogar angesprochen wird. Und auf Spiele übertragen, dachte ich mir so, das ist eine Überlegung, die zumindest für einen Entwickler interessant sein könnte. Wie würde ich mir denn eine Second-Person-Perspektive vorstellen? Weil es würde ja eigentlich bedeuten, dass es muss eine Person sein. Es ist ja eine Einzelperson, das Du. Und jetzt auf grammatischer Ebene würde da noch eine Beziehung irgendwo meistens mit ausgedrückt, ne? Also jemand, den man duzt oder so, ist entweder eine vertraute Person oder irgendeine Person, die hierarchisch irgendwie unter dir steht, ne? Also wenn erwachsene Kinder mit Du anreden, aber also ihrerseits erwarten, mit Sie angesprochen zu werden zum Beispiel. Und das finde ich an sich eine interessante Überlegung, wie das denn tatsächlich seinen Ausdruck finden würde. Ne? Ich würde eine andere Figur steuern, aber diese Kamera wäre wiederum eine andere Figur, mit der dann ich in irgendeiner Form vielleicht sogar interagiere.
In VR gibt's das. Da gibt's einige Third-Person-Jump'n'Runs, zum Beispiel dieses Astro Boy Rescue Mission. Da bist du jemand, da bist du praktisch ein großer Roboter, der den kleinen Roboter steuert, aber eigentlich ist der kleine Roboter, den du durch die Gegend steuerst, die Hauptfigur, und du betrachtest ihn praktisch aus der Perspektive dieses großen Mitspielers, dieser Person. Es gibt, großer Gott, bei Battletoads auf dem Gameboy die Perspektive des Endbosses, dieses Roboters, der auf dich schießt. Und du siehst sozusagen deine Spielfigur aus seiner Perspektive und musst irgendwie Steine oder Kugeln auf ihn werfen, praktisch in die Kamera hinein. Es gibt da hier und da tatsächlich solche Spielereien. Und bei VR sind sie noch ein bisschen ausgeprägter, aber häufig sind sie nicht oder auch erfolgreich.
Ich habe es dann so echt so überlegt, so was wäre denn, wenn man ein Spiel wie The Last of Us erleben würde, aber die Kameraperspektive wäre durch die Augen von Ellie gefilmt? Die ja ein sehr klassisches Du ist, also hat eine enge Verbindung, eine Vertrautheit mit der Hauptfigur, ist aber nicht die eigentlich aktive Spielfigur. Die Herausforderung wäre sicherlich natürlich dann irgendeiner dieser Perspektive eine Autonomie zu geben, die sie zu einem richtigen Du und nicht zu einem anderen Third-Person-Kamera-Perspektive macht, aber umgekehrt steuerbar bleibt. Aber ich fand den Gedanken interessant. Also das ist so ein Ding, wo ich mir denken würde, wenn sich ein wirklich cleverer Spieleentwickler hinsetzt und auf diesem Gedanken aufbauend sich ausdenkt, wie könnte ich denn damit sozusagen eine interessante neue Form von Inszenierung erschaffen oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass dabei was Cooles rauskommt.
Ja, ich sehe da auch eher so ein narrativ geprägtes Indie-Spiel, dass das mal diese Idee mal so richtig umarmt und uns ein bisschen das Hirn verdreht damit. Aber es hat unglaublich viele Herausforderungen, so Perspektive, Steuerung, Intelligenz dieser Kamera, dass eben der Spieler nicht frustriert wird dadurch. Also, uiuiuiui.
Ja, ich habe auch überlegt, ob Nintendogs eine Second Person ist. Wenn du dann in dieses Spielzimmer reinschaust, aber also dann ist, und eigentlich, also du interagierst mit den Hunden und die Hunde sind eigentlich autonom, die steuerst du nicht direkt, deswegen sind sie eigentlich nicht das Ich, sondern es ist eher eine First-Person-Perspektive. Andererseits sind sie aber eigentlich die zentralen Akteure darin. Also ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil halt sehr viele interessante Überlegungen sich daran anschließen.
Ach schön. Dann scrolle ich mal wieder in die Liste der Fragen an mich. Philoponus. Einer der größten kleinen Trends bei den Konsolen scheint mir zu sein, dass inzwischen fast alle großen Strategiespiele, Civilization, XCOM 2, Age of Planetfall, Age of Wonders und Age of Wonders Planetfall, glaube ich, City Skylines, zumindest auf der PlayStation landen. Und ich glaube auch viele von denen auf der Xbox. Vorher waren Strategiespiele ja ein Genre, das ohne PC gar nicht zugänglich war. Wie bewertet ihr das allgemein? Ist inzwischen das Game Design und oder die Benutzerführung für Konsolen so viel eleganter geworden, dass die komplette Bedienung kein Problem mehr ist? Nein! Strategiespiele haben sich verändert, dass sie jetzt auf der Konsole bedienbar geworden sind. Sie sind in ihrem, ja, in vielen ihrer Funktionen und Funktionsweisen und Bedienungen und der erforderlichen Eingaben näher in Richtung Konsole gerückt. Ein XCOM war früher ein klassisches PC-Spiel und ist inzwischen eins, das man eben auch mit dem Controller steuern kann. Und da wurden garantiert Kompromisse gemacht, da die Tatsache, dass so ein Spiel auch mit Controller steuerbar sein muss, beeinflusst in dem Fall dann auch die Entwicklung des PC-Spiels. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich bin der Meinung, dass eher Strategiespiele sich ein Stück weit angepasst haben, um auf der Konsole oder zumindest mit Gamepad zu funktionieren. Was zu bewerten ich mir gerade nicht zutraue, weil ich es A sehr schön finde, wenn Strategiespiele ein größeres Publikum finden, weil ich es auch durchaus begrüße, wenn Strategiespiele vielleicht auch ein bisschen einfacher werden, vereinfacht, weniger komplex im Sinne von Excel-Tabellen ähnliche Listen durchgehen und mit der Maus irgendwelche kleinsten Feinarbeiten erledigen, die im Großen und Ganzen dann doch eher sinnlos sind. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ganze Strategiegenre sich da schon krass verändert hat durch die Existenz von Konsolen und durch die Ambitionen von Herstellern, diese Spiele auf die Konsole zu bringen.
Ja, ich würde eventuell vielleicht noch ergänzen, dass sich auch der Markt für Strategiespiele verändert hat, insofern, dass die wahrscheinlich heutzutage mit vergleichsweise niedrigeren Budgets produziert werden. Und das heißt also, derjenige, der so ein Strategiespiel produziert und es dann auch auf Konsole bringt, hat eine andere Erwartung, was das hinterher für ein Return of Invest ist. Also als zuerst versucht wurde, das Echtzeitstrategiespiel auf die Konsole zu transportieren, dann waren das ja teilweise noch wirkliche Flaggschiff-Produktionen, die richtig teuer gewesen sind. Und das heißt aber umgekehrt, dann mussten sie auf Konsole auch entsprechend viele Einheiten verkaufen. Und ich glaube, das ist das, wo man gesagt hat, okay, das klappt so nicht. Nicht mal so sehr das Genre funktioniert nicht auf Konsole, sondern das Genre funktioniert nicht auf Konsole in den finanziellen Realitäten, die wir uns vorstellen. Weißt du, was ich meine? Und denn diejenigen, die heutzutage ihre Echtzeitstrategiespiele auch auf Konsole rausbringen oder so, das ist ja dann ein Calypso, das ist jetzt Aufbaustrategie, aber so ein Tropico zum Beispiel, für die gilt das Gleiche, dass die dann auch regelmäßig auf Konsole erscheinen und so. Aber die werden halt wahrscheinlich mit einem deutlich geringeren Aufwand oder auch vor allem in Stellenwert sozusagen dann auf diese Konsolen rüber transportiert.
Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, was alles inzwischen auf Konsole kommt. Also auch solche Sachen wie Pillars of Eternity. Diese wirklich Oldschool-Rollenspiele, die sich anlehnen an Uralt-Kram auf dem PC, der halt konkret spezifisch niemals für ein Gameplay gedacht wurde und wo ich mir echt nicht gut vorstellen kann, dass die sonderlich gut auf der Konsole mit Gamepad funktionieren. Aber selbst das wird geportet. Und
das ist dann der zweite finanzielle Aspekt, dass wahrscheinlich die Portierung auf die Konsole auch erheblich einfacher geworden ist. Also zu PS3-Zeiten und so hatten die ja noch diese eher untypischen Architekturen, die eben nicht so stark und nicht so nah dran waren an der PC-Architektur. Das heißt, eine Portierung ist heutzutage wahrscheinlich einfach auch mit viel weniger finanziellem Aufwand zu realisieren. Das heißt, es ist auch viel einfacher zu sagen, ja, dann schmeißen wir es auch noch auf Konsole. Auch ist der Zugang zu den Konsolenplattformen einfacher geworden. Also das heißt, also heutzutage können Leute auf einer Konsole veröffentlichen, weil eben die Digitalstores da sehr viel bewegt haben, die früher wahrscheinlich das nicht oder nicht mit einem Echtzeitstrategiespiel gemacht hätten, weil es gab zum Beispiel dann auch sowas wie eine Mindestproduktionsmenge. Ne? Das, also es gab Zeiten, ich kann das nicht mehr genau verorten, PS2, PS3 oder sonst irgendwas, aber grob so in dieser Ära, wo es dann, du konntest nicht sagen, ich bring dann mal mein Spiel auch für die PS3 raus, Sony, aber wir stellen davon nur 5.000 bis 10.000 in den Laden oder sowas, sondern du musstest ja dann auch diese Datenträger und so immer in zertifizierten Sony oder Nintendo oder sonst was Fabriken produzieren lassen, und die haben halt gesagt, das fängt bei 50 oder 100.000 Stück an. Und das heißt also, wenn du erwartest, so viel verkaufe ich von dem Ding nie und nimmer, dann lohnt sich das nicht. Und der Aufwand, der lohnt sich dann nicht. Und die Marge, weil Handel muss noch mit und Produktionskosten und sowas, das musstest du alles mit einkalkulieren, das lohnt sich dann nicht. Und jetzt durch die Digitalstores und durch den einfacheren Zugang kannst du halt sagen, ja, das schmeiße ich halt auch noch ins PSN. Und wenn ich dann nochmal 4.000 oder so verkaufe, weil die Portierungskosten so viel niedriger sind, lohnt sich das trotzdem.
Und ich bin gespannt. Also auf der einen Seite, das wäre mal was, was ich mal mir anschauen sollte, wie mies spielt sich das Pillars of Eternity 2 auf der PS4. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es allzu bequem ist, schon wegen Schriftgrößen und Grafikstil und so weiter. Und auch diesem Echtzeitstrategie-Part, der ohne Maus sicherlich seltsam ist. Und auf der anderen Seite finde ich eigentlich ganz schön, dass teilweise auch wirklich gute Dinge aus diesen Konsolen Portierungen gekommen sind. Ich bin der Meinung zum Beispiel, dass Diablo 3 auf der Konsole die überlegene Bedienung bietet, weil sie eine direkte Steuerung des Charakters ermöglicht, was es auf dem PC eben nicht gibt. Da klickt man irgendwo hin und die Spielfigur läuft dahin und es fühlt sich einfach besser an mit dem Gamepad. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber für das Diablo 3, schon in seiner Form, wie es damals auf dem PC erschienen ist, war das Gamepad tatsächlich der bessere Weg. Nicht was Interface angeht und Inventory Management und Ausrüstung und Items vergleichen und viele, viele andere Dinge, aber dieser Aspekt hat mir sehr gefallen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, hat für mich, finde ich, das Spiel auch ein bisschen vorangebracht. Ich wette, sie machen das im nächsten Spiel auch wieder so. Also das glaube ich, haben sie gelernt.
Da hat jemand nicht das Diablo für die PlayStation 1 gespielt. Das ließ sich auch schon, ja, lässt sich auch schon direkt steuern.
Oh, das war vor meiner Zeit. Aber gut, das ist jedenfalls Konsole, PC, ist schon ganz interessant, und da scheint auch so ein gewisser Stillstand zu herrschen. Konsolencontroller haben sich nicht groß verändert, und auch was man so gerüchteln hört über die neuen von Xbox und PlayStation. Da werden auch die alten Controller funktionieren von den bisherigen Konsolen, wie was man so hört. Und auch die neuen scheinen eher so neue Haptik-Features zu bieten, aber nichts Neues in Sachen Input und so weiter. Und mein Gott, die PlayStation 4 hat ein Touchpad auf dem Controller, das auch inzwischen völlig mumifiziert und verwaist ist in seiner Ausnutzung. Komisch.
Ich höre Leute, die schwören darauf immer noch für die Passworteingabe. Ich habe das nie gelernt, dieses virtuelle Keyboard vernünftig mit dem Touchpad zu bedienen, aber wenn man den Bogen raus hat, scheint das recht gut zu sein.
Okay, da finde ich, der Gyrosensor ist ganz praktisch. Der Gyrosensor hat tatsächlich Potenzial. Bei der Wii-Fernbedienung war das schon durchaus interessant. Die hat halt so ein paar Limitierungen, und inzwischen kann man auch mit dem PS4-Controller durch rumneigen relativ gut einen Cursor bewegen. Die Dinger driften halt irgendwann weg und bleiben nicht so stabil. Das liegt in der Natur dieser Magnetsensoren. Und wenn sich da noch ein bisschen Präzision einbauen ließe, da sehe ich dann tatsächlich schon eine Art Mausersatz. Zumindest für Interface und sowas, für Inventory Management in einem Rollenspiel oder so. Stelle ich mir cool vor.
Ja, also Mausersatz, so wie eine Beinprothese ein Bein ersetzt.
Ja, gut, genau, ein Holzstumpf. Ja. Gut, und ich bin jetzt auch langsam da längst weggedriftet von der Beantwortung der eigentlichen Frage und werde deswegen jetzt husch schnell Spielkind zitieren. Spielkind schrieb. Gibt es auch Spiele, bei denen das umgekehrt ist? Und ich bin mir sicher, vorher kam noch irgendwie eine andere
ja, da ging es darum, dass wir meistens ja eher kritisch sind.
Okay. Gibt es also Spiele, die in der allgemeinen Wahrnehmung gefloppt sind, Enttäuschungen waren, euch aber richtig gut gefallen haben? Ich empfinde Dragon Age 2 als den besten Teil der Serie. Was sagst du? Hast du da ein peinliches Geständnis?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen, wo wir nach oben von einem möglichen generellen Konsens abgewichen sind. Fallout 76 fällt mir ein, das ja eigentlich größtenteils Prügel bezogen hat und das Jochen und ich im Vergleich dazu relativ positiv aufgenommen haben. Jochen mehr als ich, weil der halt der große Fallout-Fan ist. Aber auch ich erinnere mich relativ gut daran, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich finde die Abwesenheit von NPCs unterstreicht in gewisser Hinsicht sogar eher die Atmosphäre und das Szenario von Fallout und ist nicht automatisch dieser große Makel, als dass es überall dargestellt wurde. Ich fand andere Sachen hinterher an dem Spiel auch nicht so doll und so, und das war auch irgendwie jetzt im Urteil eher so, ne, durchwachsen positiv, aber erheblich positiver, als das Spiel zum Beispiel damals insgesamt weggekommen ist. Und ich bin ja nach wie vor der Einzige zum Beispiel, der die ästhetischere Brillanz eines Layers of Fear 2 erkannt hat. Ja?
Nee, ich werde nicht darauf einsteigen. Ich lasse es da einfach... Blamier dich ruhig selbst, ja. Das wird nicht besser, indem du das immer wieder sagst.
Du suhlst dich ja immer wieder darin, ein Kretin zu sein. Wie ein Schweinchen in seinem Schlammloch, ja, dreht er sich um und tut so, als wäre das gerade hier eine, keine Ahnung, als würde er durch die Autowaschanlage fahren.
Diesen Köder nehme ich nicht in den Mund, ja. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Aber ja, tatsächlich, das sind so ein paar, das ist schön, ist mir schon wieder entfallen. Gibt's bei mir irgendwelche peinlichen Geständnisse? Ich mochte Days Gone.
Yakuza.
Die Yakuza-Reihe, die aber auch die ist, da gibt's nichts zu meckern. Das ist fantastisch.
Aber ist die, bei Yakuza ist es durch die Bank eine Reihe, die auch wirklich von der Kritik viel Liebe erhält? Bist du nicht zumindest ein Ausreißer nach oben? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich bin eher ein Eingeweihter. Inzwischen ist die Yakuza-Reihe jetzt auch mit Yakuza Zero, glaube ich, ist es dann wirklich dieser Knoten geplatzt, mehr oder weniger in der Wahrnehmung des Mainstream angekommen, und da wird die Reihe auch dafür gewürdigt, was sie immer schon macht, diese relativ einzigartige, originelle Gameplay-Rezeptur, und dafür mag ich sie halt schon länger, aber inzwischen mögen es die anderen Leute auch. Das ist so ein bisschen wie irgendwelche Trends, ja, so Banh-Mi-Sandwiches, das hast du mal im Urlaub gegessen und sagst, oh, Banh-Mi, super geil, und jetzt 5 Jahre später alle paar Ecken in der Stadt hast du einen Hipster-Laden, der Banh-Mi macht und sowas. Ist einfach nur eine Art Trend, eine Art Mode, die jetzt auch hier angekommen ist.
Ein Game-of-Thrones-Fan vor 10 Jahren?
Genau, so ungefähr, perfekt. Oder der Herr der Ringe-Fans in den 80ern, ja, der alle nur genervt hat, der Sonderling, ja, und der inzwischen Mainstream geworden ist. Und deswegen, Yakuza war schon immer gut, ist es auch heute noch, und das habe ich nicht überproportional gemocht. Ich habe es vielleicht mehr gepredigt, ja, weil ich wusste, dass es niemand hören will. Bei mir dann eher sowas wie Earth Defense Force oder Dynasty Warriors, was wirklich auch handwerklich ganz schön harter Tobak ist. Also gerade Dynasty Warriors ist ja Monotonie in Pixel gepresst, und da ist wohl auch der 9. Teil das allerletzte, aber diese Serie mag ich trotzdem einfach sehr gern, und das wahrscheinlich dann doch über das geforderte Maß oder das vertretbare Maß.
Das rational erschließbare.
Ja, ja, ja.
Ja, also ich will nicht gerade, es gibt bestimmt, wir wollten sowieso irgendwann mal eine Sonntagsfolge machen zu mittelmäßig bis schlechten Spielen, die wir aus unerfindlichen Gründen trotzdem irgendwie geil finden. Ich könnte jetzt natürlich das alle Soldier of Fortune wieder ausgraben zum Beispiel.
Aber da müssen wir Wolfgang einladen für Pathologic.
Ich habe das nur angefangen zu spielen, ehrlich gesagt. Ich könnte nicht behaupten, dass ich mich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Deswegen, weiß ich nicht, ich habe das auch tatsächlich als ziemlich ranzig in Erinnerung, aber das ist ja auch jetzt 300 Patch-Iterationen später wahrscheinlich, also keine Ahnung. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel mal sowas wie in der Woche der weirden Wertschätzung, dieses Everything, das hat mir auch ungewöhnlich gut gefallen, obwohl es ein sehr, sehr ganz krudes Ding gewesen ist, was auch wieder sehr grenzwertig ist, was überhaupt Spielinhalt angeht. Oder auch sowas wie dieses The Tea Room, weißt du noch? Dieses Experiment, ne, wo du als schwuler Mann, ich glaube, in den 60ern irgendwo pinkeln gegangen bist oder sowas, und dann waren da auf einmal statt Penisse waren da Waffen dargestellt und sowas, und das hatte einen erstaunlichen künstlerischen Wert, wenn man sich so ein bisschen in den ganzen Kontext eingelesen hatte. Zu beiden Spielen gibt es Wertschätzung aus dieser Zeit, und ich würde behaupten, gerade dieses The Tea Room ist wahrscheinlich etwas, das ist ein acquired taste, wie man so sagt, ja, ein Werk, das man sich sicherlich auch erstmal erarbeiten muss. Was gibt's denn noch? Eigentlich gibt's eine ganze Reihe von Spielen. Deswegen hatte ich auch die Idee, zu dieser Sonntagsfolge mal drüber zu sprechen, die eigentlich nicht so richtig gut sind. Crackdown ist auch so ein Ding. Aber das sind die Sachen, mit denen bin ich schon sehr häufig hier hausieren gegangen.
ich denke, es wird immer schwerer, je mehr wir uns einen Überblick verschaffen und auch in unserer Arbeit als Spielredakteur praktisch die Messlatten wirklich sehr gut kennenlernen, die andere Spiele setzen. Ich glaube, da haben wir es schwerer, schlechte Spiele zu mögen, als der naive Spieler, der es nicht besser weiß. Das war in der Phase, wo ich halt mich wirklich noch nicht so viel über Spiele informiert habe und eher so gespielt habe, was mir vor die Flinte kam. Da habe ich sehr viel mehr Freude gehabt an mittelmäßigen Spielen. Da habe ich nicht gecheckt, dass die vielen Adventures, die ich gespielt habe, dass da auch ein bisschen Mist dabei war. Legend of Kyrandia rückblickend betrachtet, das ist nicht gut. Oder irgendwelche Aufbauspiele, dieser B-Ware, Mars 2020 oder wie das hieß, die waren auch nicht so doll, aber die habe ich gespielt. Genauso auch so B-Ware Rennspiele, wie hieß es Death Race, das mit den vorgerenderten Hintergründen. Mhm. Und Death Race 2? Das für den Franzosen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Also was meinst du denn? Meinst du das Mega Race mit den Videos,
die da liefen? Mega Race 1
okay,
und 2.
Ja. Ja. Death Race gibt's ja auch von, ich glaube sogar die Finnen, du weißt schon, Control und so. Remedy, genau.
Von Remedy, ja. Okay. Ja, aber sowas habe ich da zum Beispiel echt gemocht. Und das sind rückblickend betrachtet, wo ich zum Teil echt gestaunt habe, dass sie gar nicht so gut bewertet waren. Auf der PlayStation 2 damals, Extermination, mein erstes Survival-Horror-Spiel. Ja? Und das war eben ein Klon von Resident Evil, ein dreister Klon, der auch dafür richtig Kritik bekommen hat. Wusste ich nicht. Fand ich super spannend. War nicht das perfekte Spiel, das war mir schon irgendwie klar, dass es manchmal hier und da ein bisschen seltsam zu bedienen ist und die Story wurde ein bisschen frustrierend und unlogisch gelöst und zum Ende war das auch so ein bisschen wahr, aber es war halt, das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich wusste nicht, dass es Resident Evil alles viel besser macht. Ich habe die PS1 nicht besessen. Ich war total happy damit. Naivität ist der Schlüssel dafür.
Das ist wie mit den Gianna Sisters Fans. Die haben halt einfach kein Mario gespielt. Mir fällt da immer was ein, aber ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nur noch ganz genau, ich habe mal ein Point-and-Click-Adventure gespielt und das ging irgendwie los, ich glaube, auf einem Asteroiden im All und so und ich erinnere mich düster an irgendwie so violett-orange-rosanen Hintergrund und sowas und das hatte eine Bewertung von 40% in der damaligen Hauszeitschrift. Ich vermute, das wird noch die PC-Player oder so gewesen sein und ich fand das richtig solide. Jetzt nicht, boah, das ist ja besser als Indiana Jones 4, gut, aber ich fand das echt gut. Und ich war hinterher total überrascht, dass das eine so schlechte Beurteilung bekommen hat, weil es mir echt gefallen hat. Das ist so ein Ding, irgendwann muss ich mal irgendein PC-Player-Archiv oder so durchwühlen und gucken, ob ich rausfinden kann, was das für ein Titel gewesen ist. Weil immer wieder habe ich diese Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und genauso geht's mir auch so. Ich habe zum Beispiel einige dieser Shooter-Derivate mit großem Vergnügen gespielt, von denen auch nicht behaupten würde, dass sie gut sind, so in den Doom-Zeiten. Blake Stone, yep. Aliens of Gold, glaube ich, hieß es zum Beispiel. Gab's damals, ich glaube, von Dutterbecker. Und das war halt auch einfach nur so ein Doom-Ding. Habe ich aber echt gerne gespielt. Das war halt wie immer, ne? Die haben dir so eine erste Shareware-Episode quasi verkauft. Und dann war es auf einmal zu Ende. Und dann kam Werbung für irgendwelche zwei weiteren Kapitel oder so, die gar nicht enthalten waren. Und dann dachte ich so, was ist das für eine scheiße Schiebung? Aber daran erinnere ich mich zum Beispiel auch noch ziemlich gut. Und in der Kategorie gibt's eine ganze Reihe. Redneck Rampage, weiß nicht, ehrlich gesagt, war das ein gutes Spiel? Ich glaube nicht. Habe ich trotzdem ziemlich lange gespielt. Steht relativ gut im Kurs, glaube ich, weil es halt so schön skurril und ulkig war. Aber so in meiner Erinnerung, da gibt's weiß ich nicht, Rise of the Triad, auch nicht jetzt so geil eigentlich, aber halt auch natürlich gespielt wie sonst was.
Ja, aber ich finde, Naivität und mangelnde Erfahrung sind da echt wichtig. Und wenn man einmal weiß, was geht, ist es schwieriger, schlechtere oder mittelmäßige Spiele lieb zu gewinnen. Da muss dann schon irgendwie Charme vorhanden sein oder dein besonderer Spielefetisch muss 100% irgendwo in einem Detail bedient werden, als dass es da noch an Anschluss findet. Ich bin sehr gut darin geworden, Spiele aufzugeben. Je älter ich werde, ist auch eine Entwicklung, die habe ich schon anders mal angesprochen, dass ich jetzt zum Beispiel auch seit einigen Jahren Bücher aufhören kann. Habe ich mir früher nie erlaubt, ein Buch ungelesen zu lassen. Inzwischen kann ich auch ein Buch nach der Hälfte weglegen, weil ich dann irgendwann sage, okay, fuck it, nein. Und das ist eine gleichzeitig sehr befreiende Erfahrung, aber auch fast ein bisschen, naja, Das ist ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, vielleicht entgeht mir ja doch was. Vielleicht begrenze ich meinen Horizont dann doch absichtlich stark, aber ich will nicht anders. Ich will das genau so machen. Ich will meinem Bauchgefühl vertrauen beim Medienkonsum. Und deswegen werden auch sehr schnell Spiele rausgejagt aus meiner Wohnung. Mit dem Stock und dem Wasser, dem Gartenschlauch in der Hand. Letztens zum Beispiel Wattam. Auf ein Spiel, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich muss mal gucken, ob es besser geworden ist. Habe ich mir kurz vor Silvester noch gekauft. Ein neues Spiel von Keita Takahashi. Für mich eigentlich direkt zum Umarmen und gut. Und ich habe einen Ultra-Wide-Monitor und dieses Spiel.
Das solltest du dazu sagen, der Katamari-Erfinder.
Genau. Und Nobinobi-Boy-Erfinder. Und das ist ein neues, seltsam schrulliges, weirdes, japanisches, kunterbuntes, seltsames Spiel. Und ich habe es im Epic Games Store gekauft, ich habe einen Ultra-Wide-Monitor und aus irgendeinem Grund läuft dieses Spiel lediglich in 4:3 Auflösung auf meinem Monitor und das auch nur in sehr krummen Auflösungen. Und das finde ich unerträglich. Kann ich jetzt aktuell noch nicht spielen, muss mal gucken, habe das jetzt 2 Wochen liegen lassen, mal gucken, ob inzwischen der Patch rauskam. Da habe ich sogar direkt die Entwickler angemailt mit dem Bug-Report, habe aber auch keine Antwort bekommen und da, ja, schon das reicht. So dünnhäutig bin ich geworden. 4:3 auf meinem Ultrawide-Monitor? No.
Ich würde aber ganz kurz, ich würde sagen, ich glaube, weder das eine noch das andere beschränkt deinen Horizont. Ich glaube, wenn du in der Lage bist, schneller abzubrechen und dann zu einem anderen Titel zu springen, dann hast du einfach eine größere Vielfalt an Eindrücken mitgenommen, was deinen Horizont in diese Richtung erweitert. Und umgekehrt, wenn du einzelne Titel, wenn du da länger dabei bleibst und dann vielleicht auch irgendwie tiefer einsteigst, dann hast du halt in der Hinsicht deinen Horizont erweitert. Dass du entweder ein größeres Detailwissen über den konkreten Titel hast oder eben auch zum Beispiel vielleicht eine tiefere Durchdringung im Verständnis von sowas wie Spielmechaniken erwirbst. Ich glaube, es ist immer nur die Frage, in welche Richtung man seinen Horizont erweitert, solange man eben nicht komplett sagt, ich spiele gar nichts mehr oder lese gar nichts mehr.
Weiß nicht, mein Literaturkonsum aktuell ist mir direkt peinlich. Ich hänge immer noch diesen Lit-RPG-Scheiß fest. Aktuell bin ich da bin ich über Weihnachten gereboundet und es ist nicht hochwertig, was ich gerade in Schriftform in mein Gehirn pumpe. Es ist alles andere als das. Aber gut.
Ich habe gerade das Buch von dem, ich glaube, er heißt Juan Moreno gelesen, der Typ, der den Relotius, diesen Spiegelfälscher, enttarnt hat, als die beiden zusammengearbeitet haben an einer Reportage. Und der hat das in einem Buch aufgearbeitet. Ich glaube, es heißt 1000 Seiten Lüge oder so. Ja, das auf jeden Fall, das habe ich gerade fertig gelesen und so. Das ist tatsächlich wirklich spannend zu lesen, weil das halt nochmal einfach einen Einblick gibt auf diese sehr konkrete Perspektive und eben auch so ein bisschen so die Abläufe hinter den Kulissen, weißt du, also wie reagierte denn da die Verlags- oder Ressortleitung, als er zum ersten Mal Zweifel angemeldet hat, ob es da mit rechten Dingen zu sich geht, ja, und der zumindest, also wie gesagt, das ist halt alles aus dieser eher subjektiven Perspektive erzählt, deswegen muss man halt sich immer ein bisschen in Erinnerung rufen, dass das vielleicht nur eine Seite der Medaille ist, aber es ist zumindest interessant, wie er beschreibt, ne, auch welchen Status der Relotius im Spiegelverlag genossen hat und inwiefern das dazu geführt hat, dass ihm nicht geglaubt wurde und so, und es hat eine gewisse Dramatik sozusagen, es ist halt auch so eine dieser, es gab ja früher mal viele gab es nie, aber es gab ja diese Filme, in denen dann Journalisten die großen Helden sind, ne, so Watergate-Filme und sowas. Und das ist ja jetzt einmal dieser, wo unser Berufsstand ja eher, glaube ich, kritischer beäugt wird denn je, ist das eine dieser positiven Journalistengeschichten, wo einer gesagt hat so, hey, Moment mal, ne, ich dachte, wir sind irgendwie nur der Wahrheit verpflichtet oder sonst irgendwas, ne. Und das so ein bisschen nachgezeichnet mal nachzulesen oder sowas, ist halt auch aus der Perspektive natürlich irgendwie befriedigend.
Cool, good on you. Schön, dass du das gelesen hast. Interessantes kleines Abschweifen, aber jetzt zurück auf die Piste. Ich verlese jetzt mal die letzte Frage, die ich mir noch rausgesucht hatte. Officers Nickers fragte oder besser gesagt schrieb. Mich erstaunt es, dass bei manchen großen Publishern, Studios kaum oder nur sehr wenige Leaks raussickern. Speziell jetzt mal zum Projekt GTA 6. Bei Produktionen, in denen um die 1000 Personen involviert sind, da würde man doch meinen, dass sich ehemalige oder gar aktuelle Angestellte sicher mit Details rühmen oder eins auswischen wollen, speziell durch diese ganzen Crunch-Problematiken. Wie stellt ein Unternehmen sicher, dass da so wenig Handfestes, also Screenshots, Skizzen, Dokumente, durchsickert? Nur durch NDAs und Arbeitsvertragsklauseln wird das ja nicht regelbar sein. Also mich würde euer Wissen oder eure Thesen dazu interessieren. Und meine Thesen hierzu sind: A, definitiv Arbeitsrechtsklauseln und NDAs, die die Leute unterschreiben, wo denen wirklich harte rechtliche Konsequenzen drohen und große Strafzahlungen, wenn die irgendwelchen Mist bauen, wenn die Firmenassets nach draußen tragen. Das wird von großen Studios sehr, 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 sehr ernst genommen. B, gibt's da noch weitere Sicherheitsmöglichkeiten? Also wenn 1000 Leute an einem GTA arbeiten beispielsweise, was durchaus der Fall sein kann, dann werden dennoch nur ein relativ kleiner Personenkreis, ein sehr kleiner Personenkreis, alles wissen zu diesem Spiel. Alle anderen bekommen nur so viel von diesem Spiel an Informationen, wie es für sie relevant ist. Wenn da irgendein Artist da sitzt und Bäume baut, dann baut dieser Artist Bäume. Der weiß, der hat keine Ahnung von der Story des Spiels, von den Fahrzeugen im Spiel, wie die Spielwelt heißt, der baut Bäume. Und genauso die Leute, die da vielleicht die Shooter-Mechaniken und die Fahrmechanik bauen, die wissen von dem Rest des Spiels nicht. Das wird relativ gut voneinander ferngehalten. Es gibt zum Teil auch räumliche Abgrenzungen. Ich war mal bei Ubisoft, da haben sie eine riesen Geheimniskrämerei gemacht. Um nichts Besonderes, war das Spiel zu Avatar, diesem James Cameron-Film. Aber der kam halt mit noch schärferen NDAs und mehr Sicherheitsvorkehrungen von sich. Und da hatten sie in ihrem Büro eine Etage, eine relativ große ehemalige, ich glaube, was war das früher? Eine Mühle oder eine Wäscherei? Es ist ein ehemaliges Industriegebäude, so ein Klinkerbau mit sehr vielen Etagen, wo hunderte Leute arbeiten. Und sie hatten so eine halbe Etage wirklich mit sehr dicken Stahltüren und nochmal extra Scannern mit privilegierten Zugang abgeriegelt, damit eben da nicht versehentlich irgendein Mitarbeiter reinlaufen konnte und sich da was anschauen. Und dazu dürften die meisten digitalen Assets in der Produktionsphase in irgendeiner Form gewatermarkt sein. Ich glaube, da kannst du nicht so einfach ein Video aufnehmen von dem Spiel und das dann so ohne weiteres auf einen USB-Stick ziehen, ohne dass du Spuren hinterlässt. Da bin ich mir sicher, dass die IT dahinter sein wird. Und ja, und das dürften die Gründe sein. Was hast du noch was hinzuzufügen, André?
Ich würde erstmal auch sagen, wenn es darum geht, dass handfeste Dinge durchsickern, Screenshots, Skizzen, Dokumente. Warum sollte dann ein Studiomitarbeiter sowas rausgeben? Eben.
Außerdem, warum sollte er das tun?
Er hat ja selber ein Interesse an einem maximalen Erfolg dieses Projekts. Also seine Incentive ist ja extrem niedrig eigentlich. Und dann auf der anderen Seite dieses Risiko, was du schon beschrieben hast, also die werden schon sehr, sehr saftige NDAs unterschreiben bei so einem Projekt wie GTA 6. Das ja. heißt, sie würden ein sehr hohes Risiko eingehen, wozu? Damit die Spieleöffentlichkeit jetzt schon einen unfertigen Blick auf dieses Projekt werfen können. Also wenn sie daran noch arbeiten, haben sie daran kein Interesse. Und selbst wenn sie ein wütender ehemaliger Angestellter sind, das ist ja nichts, was jetzt unbedingt Schaden verursachen würde. Es befriedigt Neugier in der Öffentlichkeit. Aber und selbst wenn die Bilder oder so katastrophal aussehen würden, dann könnte Rockstar sagen, das ist Work in Progress und das würden auch alle so akzeptieren. Also das heißt, man würde damit ja nicht irgendwem eins auswischen können. Das würde eher geschehen, indem man interne E-Mails oder sonst irgendwas veröffentlicht und da irgendwelche Missstände aufdeckt. Und da, also erstens müssen diese Missstände existieren, zweitens müssen sie in irgendeiner Form protokolliert sein, sodass ein Nachweis existiert. Drittens müsste derjenige dann trotzdem bereit sein, dieses Risiko einzugehen, dass wenn er enttarnt wird, dass er dann eventuell diese ganzen Sanktionen erfährt. Und dann würde ich noch als letztes hinzufügen, dem gegenüber steht ja eine Spielepresse, wo auch, glaube ich, im Besonderen das gilt, was ich eben gesagt habe, dass sie querbeet hinterfragt wird, wie seriös sie ist, inwiefern sie nicht zu eng verkoppelt ist mit Herstellern und Produktionsfirmen. Das heißt also, wie groß ist das Vertrauen eines Menschen, selbst wenn er diesen Entschluss gefasst hätte, sich an eine Spielepresse zu wenden und denen zu vertrauen, dass sein Name niemals irgendwo preisgegeben wird. Und ich glaube, das ganze Konglomerat insgesamt sorgt halt einfach dafür, dass sowas mit einer ganz erheblichen Seltenheit geschieht, selbst in Fällen, wo es berechtigte Gründe gäbe, Dinge an eine Öffentlichkeit zu bringen, so wie geschehen bei Crunch und ähnlichem. Da sieht man ja auch deswegen, dass das immer wieder zum Beispiel der Jason Schreier ist, der da auftaucht. Weil der einfach inzwischen einen Track Record hat, dass du weißt, als Entwickler, der sowas öffentlich machen möchte, das scheint offensichtlich jemand zu sein, bei dem ich dieses Vertrauen haben kann, weil das wurde schon 5-mal gemacht und ich habe nicht mitbekommen, dass irgendjemand deswegen öffentlich exekutiert wurde.
Ja, und es ist auch wenn man sich mal Leaks anschaut, sind es noch oftmals Leute, die eher indirekt mit dem entsprechenden Objekt des Interesses zu tun haben. Das sind dann vielleicht Leute, die bei einem Zulieferer arbeiten, der in irgendeiner Form mit dem Spiel zu tun hat, sei es im Presswerk oder in irgendeiner PR-Firma. Das können Leute sein, die für irgendeinen Subunternehmer QA-Testing machen. Unterbezahlte Teenager, die halt eher mal heimlich das Mobiltelefon rausnehmen und einen unscharfen Screenshot machen, einfach nur um für die Bragging Rights, weil sie wenig zu verlieren haben und die das auch nicht an die Presse geben, sondern bei 4chan oder Reddit posten. So entstehen dann die Sachen auch bei den ganzen Hardware-Leaks, dann sind das halt Motherboard-Hersteller oder irgendwelche ja, Leute, die indirekt mit den Dingen zu tun haben. Und das sind diese Leaks kommen sehr, sehr selten aus der eigentlichen Firma, die das Produkt herstellt, von dem die Leute mehr wissen wollen. So auch diese DevKit-Fotos von der PS5, ja, die scheinen offensichtlich in irgendeinem Spieleentwicklerstudio gemacht worden zu sein. Diese Leaks kamen also nicht von Sony und so. Und ich glaube, dann ist es auch immer diese Distanz ist dann auch immer sehr, die macht es dir leichter zu leaken, wenn es nicht deine Firma ist, die dir ans Bein pinkelst, sondern eine andere. Und dann ist das Smartphone, glaube ich, schneller gezückt.
Ja, genau. So wie jetzt auch hier die PS5 DevKit Fotos, die ja angeblich genau. Von jemandem, der da geputzt hat oder so gestammt, ne?
Genau. Und es kann ja durchaus sein, dass wenn dann irgendwann bei den Entwicklerstudios im großen Stil jetzt langsam die Next-Gen-Entwicklung anfährt, wo auch QA getestet wird und so weiter, dann werden die nicht abends in den Schrank gesperrt, die stehen dann irgendwann rum. Und Sony will nicht, dass sie fotografiert werden. Es hat ja auch eigentlich, es betrifft ja auch niemanden, was die PS5 wird anders aussehen, die Finale. Aber ja. Auch wir im Redaktionsalltag hatten ja diverse Debug-Konsolen und so weiter. Und gerade Nintendo war extrem interessiert daran, dass man die niemals gesehen hat. In unseren Videos, in unseren Fotos, die wir gemacht haben, in der Endzone, das durfte nicht sein. Und die sahen aus wie normale Nintendo-Konsolen, hatten bloß eine andere Plastikfarbe und hier und da noch ein paar extra Schalter und LEDs. Aber ja, ach Gott. Und das ist halt schnell. Das ist schnell mal geleakt. Das hätte auch ich sein können. So.
Ja, dann haben wir es.
Ja, wir haben es. Dann danke, André, dass du hier mitgemacht hast. Ne? Sonst wäre das ein endloser, unerträglicher Monolog meinerseits gewesen.
Also, das wäre hochinteressant gewesen. Das sollten wir mal als experimentelles Format dann als nächstes angehen.
Nein, ganz gewiss nicht. Da kenne ich meine Schwächen und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Leute. Zum einen, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das ist immer sehr freundlich, uns so lange die Aufmerksamkeit zu schenken. Wir messen ja nicht so wie bei YouTube etwa, wie lange die Leute dabei bleiben. Wir haben keine Kurve, wo wir sehen, oh, hier steigen sie alle aus. Wir rechnen einfach damit, dass ihr alle jetzt noch mit freudig aufgeweckten Blick zuhört und euch schon mal langsam darauf vorbereitet, dass der Podcast endet, sobald ich denn meinen Abschlussmonolog beendet habe. Doch der ist nicht komplett, ohne mich nochmal für eure fantastische Unterstützung zu bedanken. Ohne die könnten wir das ja alles nicht machen. Und dass ihr uns da unterstützt, das ist absolut fantastisch. Danke dafür. Und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal.